hanno inventato il mare.
La canzone che se ne va è una canzone di speranza. La canzone stessa, il canto, il cantare insieme è speranza.
Italien singt, in der Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. Andrà tutto bene. Es ist so ein bisschen wie das Singen im Wald, auch wenn der Gesang in Italien von den Balkonen kommt. Singen, um allen zu zeigen, es gibt uns noch, auch wenn wir uns in unseren Wohnungen verschanzen müssen. Und wir lassen uns nicht unterkriegen von einem Virus. Andrà tutto bene. Jörg Seidelberg ist unser Korrespondent in Rom. Herr Seidelberg, singen Sie auch mit?
Ja, wenn ich ehrlich sein darf und auch wenn ich weiß, dass einige, die mich schon mal haben singen hören, dass es bei denen eher Gänsehaut verursacht. Ja, ich habe auch mitgesungen an einem der ersten Wochenende, gleich bei Rino Gaetano, Il Cielo è sempre più blu, ein Lied, das ich sehr mag, das auch so einen Optimismus transportiert, der diese Anfangstage so ein bisschen geprägt hat. Und mittlerweile ist es aber so, dass keiner mehr singt hier auf den Balkonen. Die Trauer über die vielen Toten hier in Italien überwiegt. Daher sind nach diesen ersten Tagen, wo es diese Gesänge sehr verbreitet gab in Italien, sind die jetzt mittlerweile verstummt.
Dabei hätten die Italiener jetzt vielleicht wieder Grund zu singen, denn es scheint tatsächlich besser zu werden. Die Corona-Kurve flacht ab, die Zahlen der Neuinfizierten und der Toten sinkt. Es sind immer noch viel zu viele, aber der Optimismus, die Hoffnung scheint doch berechtigt. Noch ist Italien sozusagen im Dornröschenschlaf, keiner darf raus. Und wie sich das anfühlt, das Land sich möglicherweise verändert, wie Mafia und rechte Populisten diese Krise für sich ausschlachten wollen und was das alles auch für Italiens Verhältnis zu Europa und Deutschland bedeutet.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Darüber reden wir jetzt. Ich bin Petra Waldvogel. Die Corona-Pandemie. Herr Seidelberg, vor allem Norditalien hat das Virus ja sehr, sehr früh und ganz heftig getroffen. Rote Sperrzonen, ganze Städte in Quarantäne und seit dem 10. März gilt in ganz Italien eine inzwischen immer wieder verschärfte Ausgangssperre. Alles ist dicht, die Menschen verschanzen sich in ihren Häusern und Wohnungen, weil sie es müssen und nur Gassi gehen mit dem Hund und einkaufen ist noch erlaubt. Aber das hat auch seine Tücken.
Eigentlich bin ich hier immer rein und raus, ganz schnell, ohne Probleme. Und heute das hier. Ich muss Schlange stehen. Wahrscheinlich wegen der Verschärfungen, die sie gestern Abend beschlossen haben.
Das war ganz am Anfang. Die 75-jährige Maria musste vor ihrem Stammsupermarkt in Rom Schlange stehen. Herr Seidelberg, hamstern die Italiener denn auch Klopapier, Mehl, natürlich Pasta oder was auch immer?
Also ich glaube, dass Sigmund Freud dieser Tage großen Spaß hätte, so die kulturellen Unterschiede in den einzelnen Ländern zu analysieren. Klopapier gibt's hier in Italien, das kann ich aus meinem Supermarkt berichten, immer reichlich, gab's nie Probleme. Was fehlt, und da bin ich auch schon viermal vergeblich in meinen Supermarkt gegangen, das ist Backhefe. Offensichtlich backt der Italiener jetzt viel zu Hause. Hamstert das dann offensichtlich auch, weil es kaum mal zu finden ist in den Regalen. Er möchte offensichtlich dann nicht verzichten auf seine geliebte Pizza, die jetzt zu Hause backt, oder auch Süßes wie den Cornetto zum Frühstück. Und deswegen ist Backhefe wohl hier echte Mangelware. Und das ist nicht nur etwas, was ich offensichtlich beobachte, das war vor ein paar Tagen auch großes Thema hier in der Lokalzeitung in Rom im Messaggero.
Hefe gibt's bei uns übrigens auch nicht. Sozusagen sind die Deutschen den Italienern doch ähnlicher, als man vielleicht auf Anhieb glauben könnte. Wie erleben Sie denn Ihre Stadt, Ihre zweite Heimat, die Hauptstadt Rom, die sonst so pulsierend und laut ist?
Ja, leer. Ich bin jetzt nicht in die Innenstadt gefahren in den vergangenen Wochen zum Trevi-Brunnen, wo, glaube ich, das Wasser abgestellt ist, oder zur Spanischen Treppe. Da wird auch sehr genau kontrolliert, weil man davon ausgeht, dass wenn jemand sich dort bewegt, das tut aus touristischem Interesse. Und das soll es ja nicht geben. Man soll sich nur in 200 Meter Umgebung von seiner Wohnung bewegen. Insgesamt, wenn ich jetzt im Studio bin, wenn man dann zurückfährt, fahre ich am Lungotevere, also direkt am Tiberfluss lang. Da ist normalerweise auch mit der der Vespa sehr, sehr schwer durchzukommen zu den Hauptverkehrszeiten. Jetzt bin ich da ganz häufig alleine unterwegs. Mhm. Ist schön anzusehen, links der beleuchtete Petersdom, die Engelsburg und die Straße leer. Also es ist schon wirklich so, dass die Stadt komplett verändert ist, überhaupt nicht wiederzuerkennen ist, keine Menschen auf den Straßen.
Italien erscheint ganz fremd in diesen schrecklichen Tagen. Und doch scheinen die Italiener selbst mit dieser Krise und der erzwungenen Isolation erstaunlich gut klarzukommen.
Andrà tutto bene, alles wird gut, ist als Slogan auf Zetteln an Wohnungstüren zu sehen und auch von Kindern bunt bemalten Bettlaken, die über Balkongittern hängen. Auch Künstler versuchen, ihren Beitrag zu leisten, um die Stimmung im Land hochzuhalten. Rockstar Gianna Nannini spielte live per Internet von zu Hause aus. DJ Vitova versuchte mit einer virtuellen Dancehall-Party auf Facebook, die Italiener in ihren Wohnzimmern zum Tanzen zu bringen. In Corona-Zeiten solo zu Hause, aber nicht alleine. Der Journalist Luca Zorloni hat deswegen mit Freunden das gemeinsame Abendessen via Skype erfunden. Wir haben uns abends um 7:30 zur Abendessenszeit verabredet, jeder mit seinem Teller vor dem Bildschirm. Und dann haben wir ausführlich 2 Stunden miteinander geplaudert, als säßen wir alle zusammen, obwohl jeder bei sich zu Hause war. Auf diese Weise haben wir ein bisschen die jetzt übliche Langeweile durchbrochen.
Das war Ende März, als Sie dieses Stimmungsbild eingefangen haben, Herr Seidelberg. Inzwischen, ich habe es vorhin schon gesagt, scheint sich die Lage in Italien tatsächlich zu verbessern. Stimmt dieser Eindruck oder ist die Hoffnung vielleicht doch ein bisschen verfrüht?
Ja, es ist jetzt seit 3-4 Tagen so, dass wirklich Hoffnung wächst angesichts der Zahlen, die abends um 18 Uhr immer der Leiter des Zivilschutzes hier bekannt gibt. Die Zahlen gehen nach unten, sowohl was die Zahl der Neuinfektionen anbelangt, als auch die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und auch bei der Zahl der Todesfälle gibt es eine langsame Tendenz nach unten. Also das ist die positive Tendenz, auf die man lange gewartet hat hier. Auch wenn sie sehr langsam sich entwickelt, ist das etwas, was positiv im Land wahrgenommen wird. Auch in der Lombardei gibt es diese positive Entwicklung, also dort, wo die Probleme am größten waren. Also das ist schon etwas, was hier Hoffnung derzeit macht in Italien.
Und doch dauert die harte Ausgangssperre an und das zu einer ganz besonderen Zeit. In dieser Karwoche wird in Italien ja eigentlich ganz, ganz vieler wichtiger religiöser Ereignisse gedacht. Vom letzten Abendmahl über den Verrat Judas und die Festnahme Christi bis zur Kreuzigung am Golgatha. Das alles jetzt ohne Gottesdienste, ohne große Prozessionen. Wie nehmen die Italiener das auf? Immer noch klaglos oder werden sie allmählich mürbe?
Das steht meinem Eindruck nach nicht ganz oben auf der Klageliste. Geklagt wird über wirtschaftliche Probleme, dass man keine Einkünfte mehr hat, weil Kurzarbeit angeordnet ist oder man als Selbstständiger halt keine Einkünfte hat. Auch über die Tatsache, dass die Kinder nicht zur Schule können, dass man sie betreuen muss, dass man Freunde und Verwandte nicht sehen kann. Das spielt eine Rolle. Was vielen schon auch wichtig ist, dass die Kirchen weiter geöffnet sind. Also, dass man zum Gebet weiter kann in die Gotteshäuser. Aber dass keine Messen stattfinden, hat jetzt nicht zu öffentlich wahrnehmbarer Kritik geführt. Wobei einer hat dieses Thema in den Medien nach vorne gebracht. So in der vergangenen Woche war das, also im Blickweite zu Ostern sozusagen. Das war Matteo Salvini, der Führer der Rechten Lega. Er hat gefordert, dass es über Ostern auch Gottesdienste, Messen geben muss. Aber da kam auch von der katholischen Bischofskonferenz hier in Italien das ganz klare Signal, nein, da geht die Gesundheit der Gläubigen vor. Wir werden keine Gottesdienste, keine Messen über die Osterfeiertage machen.
Salvini, über ihn und die Lega werden wir vielleicht später noch sprechen, Herr Seidelberg. Jetzt haben Sie es schon gesagt, dass man sich an Ostern nicht treffen kann mit der Familie überhaupt. Die Italiener, die so sehr auf Gemeinschaft aus sind, wie sehr belastet sie diese Situation tatsächlich?
Ja, also jetzt, was Ostern anbelangt, die Tatsache, dass die Ostermesse auf dem Petersplatz nicht stattfindet, ist schon etwas, was wahrgenommen wird in diesem Land. Das gehörte zum österlichen Ritual hier dazu, auch der Segen Urbi et Orbi, also der ja auch unter bestimmten Bedingungen für gläubige Katholiken dann von Sündenstrafen befreit. In allen italienischen Haushalten war das Teil des Osterfestes. Das wird in diesem Jahr anders sein, auf dem leeren Petersplatz stattfinden. Und auch die Tatsache in der Tat, dass man keinen Kontakt haben kann zu Familien und zu Freunden, das ist etwas, was vielen schwerfällt hier, wo auch in den sozialen Netzwerken Klagen zu hören sind. Wenn ich mich unter Bekannten umhöre, ist das etwas, was ganz oben steht, dass man sagt, also das vermisse ich, nicht mehr abends mich treffen zu können, mit Freunden in der Pizzeria ausgehen zu können. Also dieser soziale Kontakt, der ist etwas, was dieses Land auszeichnet, was die Menschen hier leben, was ihnen wichtig ist, und dass das jetzt nicht stattfinden kann, das ist schon ein sehr, sehr tiefer Einschnitt.
Und doch halten sich die Italiener, von denen ja sonst so gerne gesagt wird, sie würden sich nur wenig um staatliche Vorgaben und Regeln kümmern, sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst an diese strenge Isolation. Hat Sie das auch überrascht, Herr Seiselberg?
Absolut ja. Also das war wirklich vom ersten Tag an die Szene, die ich beschrieben habe, wenn ich von der Arbeit aus dem Studio zurück nach Hause fahre, am Tiber entlang. Das war vom ersten Tag an so, dass ich fast dort alleine unterwegs war. Übrigens, weil wir als Medien die Erlaubnis haben, noch uns zu bewegen in der Stadt. Aber ansonsten war niemand da, und auch bis heute wird das sehr, sehr diszipliniert eingehalten. Es wird zwar immer wieder berichtet in den Zeitungen und auch im Fernsehen über die Strafen, die Carabinieri und Vigili hier verhängen gegen diejenigen, die verstoßen gegen das Ausgangsverbot. Aber meine persönliche Wahrnehmung ist wirklich eine große Disziplin, die hier stattfindet, die die Italiener umsetzen auf den Straßen, auch in den Geschäften hält man Abstand voneinander. Es gibt Fotos, auch aus Neapel, wo dann mehrere Leute auf den Straßen unterwegs sind, wobei das meiner Ansicht nach auch so mit dem Teleobjektiv fotografiert wurde und man auch sieht, dass auch dort die Leute Abstand voneinander halten. Also das wurde am Anfang so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Mittlerweile ist es schon etwas, was angekommen ist in den Köpfen, dass man das ernst nehmen muss. Und das führt zu einer Disziplin, die ich in der Tat hier so nicht erwartet hätte.
Keine Baci, rechts und links auf die Wangen oder ähnliches. Die Italiener haben im Moment ja auch ganz andere, wirklich existenzielle Sorgen zum Teil. Wegen des seit Wochen andauernden Shutdowns verdienen ganz viele Menschen nichts und sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete oder ihr Essen bezahlen sollen. Gerade in Süditalien schlagen Politiker deshalb Alarm, wie ihre Kollegin Lisa Weiß berichtet.
Das lege ich hier rein, für die Ärmer, sagt diese Neapolitanerin dem italienischen Fernsehsender Rai und legt eine große Packung Nudeln in einen Korb auf den Supermarkttresen. Sie ist nicht die Einzige, die in diesen Tagen beim Einkaufen Waren bezahlt, die sie gar nicht selbst mit nach Hause nimmt. Es ist eine Welle der Solidarität unter Nachbarn, auch unter Unbekannten. Und sie ist dringend nötig. Denn gerade im ärmeren Süden des Landes wissen viele nicht mehr, wie sie sich etwas zu essen kaufen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Seit Wochen dürfen die meisten Läden nicht mehr öffnen, Restaurants sind geschlossen, die Besitzer verdienen nichts mehr, Betriebe können ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Der Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando, schlägt Alarm. Wir unterstützen normalerweise 600 Familien pro Tag mit Lebensmittellieferungen. Innerhalb weniger Tage wurden es über 12.000. Da muss so schnell wie möglich eingegriffen werden. Es gebe eine neue Armutswelle, sagt Orlando. Mittlerweile kursieren schon Geschichten aus Neapel, dass Menschen auf offener Straße die vollen Einkaufstüten aus der Hand gerissen werden. Auch er kenne diese Berichte, bestätigt Leo Luca Orlando. Dieses Phänomen haben wir in Palermo noch nicht gesehen, auch wenn mit diesen irrsinnigen Aufrufen im Internet dazu aufgefordert wird, die Menschen, die aus den Supermärkten kommen, auszurauben. Wir sichern alle Supermärkte der Stadt mit Polizeikräften.
Das scheint eine hochexplosive Situation zu sein. Italiens Ministerpräsident Conte hat Hilfen wie Lebensmittelgutscheine angekündigt. Aber reicht das?
Nein, das reicht sicherlich nicht. Gerade in Süditalien ist es so, dass da viele vor der Krise schon am Existenzminimum gelebt haben, und wenn vom Existenzminimum noch etwas weggeht, dann sind viele Leute einfach in großen Schwierigkeiten. Es gibt soziale Unzufriedenheit. Die Gefahr ist, dass das ausgenutzt wird, auch durch mafiöse Strukturen. Und diese Unzufriedenheit ist in der Tat verbreitet. Allerdings, was diese Unruhen jetzt in Supermärkten anbelangt, sagte auch Leo Luca Orlando, aber auch andere Bürgermeister und Regionalpräsidenten, das sei kein verbreitetes Phänomen. Das gab es an 5, 6 Orten, das hat für Aufmerksamkeit gesorgt, wurde auch im Netz verbreitet dort. Die Unzufriedenheit ist auf jeden Fall da. Dass es zu Explosionen dort an sozialen Protesten schon gekommen ist, das kann man nicht sagen.
Ein größeres und womöglich realistischeres Problem ist vielleicht, dass die Mafia von der ganzen Situation profitieren könnte, von dieser Krise. Wie genau nutzt die Corona-Pandemie der Mafia?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Die Mafia, muss man sagen, ist in den vergangenen Jahren schon recht erfolgreich zurückgedrängt worden, auch in Süditalien. Und jetzt gibt es mehrere Berichte, gerade auch von Anti-Mafia-Initiativen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es beginnt wieder. Sie gehen los, versuchen sich dort auch als Wohltäter zu präsentieren, machen beispielsweise Einkäufe für Leute. Und das ist etwas, was dann ja Zustimmung, Sympathien generiert, die Mafia dann hinterher nutzen kann. Also so ein bisschen eine in Anführungsstrichen Eroberung des Territoriums, Schleichen, die da jetzt geschieht, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Mafia durch die kriminellen Geschäfte mit Prostitution, mit Drogen über ungeheuer viel Geld verfügt, in der Lage ist, jetzt Liquidität zu nutzen, die bei vielen anderen fehlt. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele Betriebe, die riesige Probleme jetzt haben in der Gastronomie, in der Hotellerie, aber nicht nur dort. Die gibt es keine Einnahmen und da ist man auf Liquidität angewiesen. Und da sagen auch jetzt die Verantwortlichen der Anti-Mafia-Behörden, hier ist die Gefahr groß, dass sich diese Betriebe wenden an Menschen aus mafiösen Kreisen, aus Kreisen der organisierten Kriminalität, die erstmal günstig Geld anbieten, wo man dann zugreift. Und dann aber ist es häufig so, dass ein tödlicher Kreislauf beginnt. Dann ist man in den Händen der Mafia dann stranguliert über kurz oder lang die organisierte Kriminalität. Diese Betriebe nimmt sie an sich und kann dadurch die Macht ausweiten. Das ist eine große Gefahr, vor der die Anti-Mafia-Behörden warnen, dass die Schwierigkeiten der Betriebe jetzt ausgenutzt werden von der Mafia, um in diese Betriebe einzusteigen, sich dort mehr wirtschaftliche Macht und mehr wirtschaftlichen Raum zu erobern.
Und die Regierung konnte, kann dem kaum was entgegensetzen. Reicht das Milliardenhilfsprogramm, das er jetzt aufgelegt hat, nicht, um die Mafia in Schranken zu halten?
Ja, das ist sicherlich, was die Menge anbelangt, etwas, was beeindruckend klingt. Mehrere 100 Milliarden Euro werden dort reingepumpt in die italienische Wirtschaft, sollen reingepumpt werden. Aber bislang sind viele Hilfen auch noch nicht angekommen bei den Menschen. Ein Beispiel, es soll für kleine Selbstständige, von denen es viele gibt, gerade auch in Süditalien, sollte es 600 Euro im Monat Einmalhilfe geben. Aber der Server der entsprechenden Behörde war über Tage nicht zu erreichen, ist zusammengebrochen, das Geld floss nicht, da gab es Klagen. Und das ist natürlich das ideale Feld für die Mafia, wenn der Staat nicht richtig funktioniert, ich das Geld, das ich brauche, von ihm nicht bekomme, dann wende ich mich im Zweifelsfall an andere. Also hier arbeiten die Behörden dran, das Ganze ins Laufen zu bekommen. Aber da gab es am Anfang einige Probleme und bei vielen Klagen, dass sie kein Geld bekommen haben.
Wenn der Staat nicht funktioniert, dann haben ganz oft eben die Kriminellen oder eben die Rechtspopulisten das Sagen und die machen im Moment extrem Stimmung, wieder mal, vor allem gegen die EU und gegen Deutschland.
In der Nähe der Engelsburg ist Ezio unterwegs. Ein kleiner Spaziergang in der Nähe der eigenen Wohnung ist erlaubt, trotz der Ausgangsbeschränkungen. Der grauhaarige, 73 Jahre alte ehemalige Physikprofessor genießt die schon warme Frühlingssonne in Rom. Seine Laune verschlechtert sich, als das Stichwort Deutschland fällt. Dieses Land vergisst die Geschichte der letzten 50 Jahre. Ich möchte dieses Land daran erinnern, dass ihm 1953 die Schulden aus dem Krieg halbiert wurden. Unter anderem Italien hat damals dieses Konzept vorgeschlagen. Was die aktuellen Diskussionen anbelangt, erzählen Sie mir ein bisschen was von europäischer Solidarität, damit wir was zu lachen haben. Bitterer Sarkasmus angesichts des deutschen Neins zu den sogenannten Eurobonds, Staatsanleihen, für die in der Europäischen Union alle Steuerzahler gemeinsam haften würden. Dass die Bundesregierung dies ablehnt, empört selbst den traditionell deutschlandfreundlichen Corriere della Sera, der kritisiert, in der Not sei auf Freunde kein Verlass. Deutlich drastischer ist der Ton in den sozialen Netzwerken. 10.000-fach geklickt ist ein Video des landesweit bekannten Komikers und Schauspielers Tullio Solenghi. Die Deutschen haben immer noch ihre gnadenlose Arroganz, heute in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie halten sich immer noch für eine Herrenrasse. Tullio Solenghi kennt fast jeder in Italien. Seit fast 3 Jahrzehnten ist er präsent in verschiedenen Fernsehprogrammen. Auch er erinnert an die europäischen Hilfen für Deutschland nach dem Krieg. Wenn man die effektiven Kosten für den Krieg von den Deutschen gefordert hätte, würden die Deutschen heute alle in Slums leben.
Tedeschi vivrebbero tutti nelle bidonville.
Das Wort Tedeschi, die Deutschen, betont er dabei, als müsse er das Wort ausspucken. Solenghis Schlussfolgerung angesichts der Haltung der Bundesregierung in der Eurobond-Frage:
Grazie a Dio, sono italiano.
Gott sei Dank bin ich Italiener. Ja, wir sollen Faulenzer, auch Mafiosi sein, sagen die Deutschen. Aber wir sind empathisch, wir sind menschlich. Daher danke, dass wir Italiener sind und nicht Deutsche.
Italiani e non tedeschi.
Die hässlichen Deutschen, Herr Seiselberg, denken, dass viele Italiener, gibt es sowas wie einen neuen deutschen Hass in Italien, befördert von den Rechten?
Ja, deutschen Hass ist dann vielleicht doch ein bisschen zugespitzt, aber eine antideutschen Stimmung, die gibt es schon, die ist schon zu spüren hier im Land. Wenn man mit Menschen spricht, ist das immer so in Italien, dass einem da nicht direkt oder selten so, dass einem aggressiv ins Gesicht gesagt wird, dass man jetzt ein böser Deutscher sei. Aber so durch Bemerkungen ist schon zu spüren, dass man sich mehr Hilfe erwartet und sich in Stich gelassen fühlt von den Deutschen. Auch ganz interessant, wenn man die Zeitungen durchblättert, von links nach rechts, großen Zeitungen, auch die seriösen, da ist schon immer eine deutliche Tendenz, die in die Richtung geht, die Deutschen tun nicht genug für uns, die lassen uns im Stich. Und das macht sich immer fest an diesem Stichwort Eurobonds. Also die Tatsache, dass ja aus Deutschland auch viel medizinische Unterstützung gekommen ist, dort viele, viele Menschen zur Rettung nach Deutschland gebracht wurden, zur Behandlung, das wird wenig wahrgenommen. Das wird überlagert wirklich von diesem großen Thema. Geben die Deutschen nun das Ja und das Okay zu den Eurobonds oder nicht? Das ist ein bisschen verwunderlich, weil es ja so ein finanzpolitisches Thema ist, aber das ist emotional total aufgeladen hier in Italien und hat dazu geführt, dass es wirklich diese Stimmung gegen Deutschland gibt.
Italien braucht Hilfe, braucht mehr Hilfe von Deutschland und auch von Europa, aber das allein wird ja womöglich auch nicht reichen. Wie geht's weiter mit und in Italien, Herr Seiselberg? Kann sich die italienische Wirtschaft von dieser Corona-Krise überhaupt absehbar erholen?
Ja, das ist ganz schwer, da wirklich fundiert drauf zu antworten, weil das Ganze eine Krise von einer Dimension ist, die ja keinen Vergleich hat. Und in Italien es auch so ist, dass sehr viel radikaler die Wirtschaft stillgelegt wurde als in Deutschland. Also wirklich außer den lebenswichtigen Betrieben liegt hier alles still in Italien, über Wochen auch schon. Auch kleine Betriebe, wo es in Deutschland ja möglich ist, dass Restaurants auch ja ein To-Go-Angebot machen oder so. Das ist hier nicht möglich. Also da ist von wirklich ganz unten bis ganz oben zu Fiat und allen großen Betrieben läuft hier nichts. Mhm. Und da wird es sehr schwer sein, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Milliardenhilfen sind da, mehrere hundert Milliarden an Kreditunterstützung von Seiten der Regierung. Das ist sicherlich notwendig, aber ich glaube, wirklich fundiert jetzt eine Prognose abzugeben, ob es wieder so sein wird wie vorher, wie lange man braucht, um wirklich wieder voll Fahrt aufzunehmen, das ist, denke ich, im Moment sehr, sehr schwierig. Das kann kaum jemand.
Das Klischee vom faulen Italiener, der nur Dolce Vita denkt, das ist falsch, das stimmt nicht, das kann wohl jeder bestätigen, der sich ein bisschen mit Italien auskennt. Dennoch, es liegt ja auch an den Menschen, an der Gesellschaft, die vielleicht einen neuen Sinn für Gemeinwesen entwickeln könnten nach dieser Krise. Oder denken Sie, dass Italien weiter so macht wie davor?
Also das Land hat schon eine große Fähigkeit, in Krisen zusammenzurücken und auch die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das der Fall sein wird hier. Da wird man sich nicht in die Jammerecke zurückziehen, sondern da gibt es eine große Lust, dann auch wieder anzufangen und hier etwas in Bewegung zu bringen. Aber der Wille allein reicht nicht aus. Es ist so, dass letztendlich das Geld da sein muss, um dann auch ja Leute zu bezahlen in einem Betrieb, der halt keine Einkünfte hatte über ein paar Wochen lang. Das ist ein wirklich real existierendes wirtschaftliches, ökonomisches Problem, dass es eine Lust gibt, hier wieder loszulegen und die Leute Lust haben zu arbeiten, ihre Betriebe wieder nach vorne zu bringen. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall so sein. Aber die Schäden, die jetzt diese Wochen angerichtet haben, die wird dieses Land noch sehr, sehr lange hinter sich herziehen.
Der 93-jährige italienische Soziologe Franco Ferrarotti jedenfalls ist der festen Überzeugung, dass die Italiener das schaffen.
Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, werden wir eine enorme Wiederkehr von Lebensfreude und Lust am Wiederaufbau erleben. Ähnlich wie am Ende des Krieges wird es in ganz Europa eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben. Die Italiener sind unerträglich, wenn alles gut läuft. Aber im kollektiven Unglück, in geschichtlichen Krisen, bei Erdbeben, bei großen Schwierigkeiten, sind die Italiener wundervoll.
Genau das beweisen sie uns allen ja gerade. Wie lange noch, Herr Seidelberg? Was denken Sie, wie lange werden die Italiener noch in diesem Ausnahmezustand ausharren müssen?
Ich glaube, das wird nach Ostern, das sind zumindest die Signale, die von Seiten der Regierung kommen, wird das langsam gelockert werden, wann dann ein normales Leben wieder möglich sein wird. Da ist auch eine Prognose hier sehr schwierig. Im Sommer hofft man darauf. Ansonsten, wir haben eben Franco Ferrarotti gehört. Das war eines der großartigsten Interviews, die ich je in meiner beruflichen Karriere gemacht habe, mit einem 93 Jahre alten, der wirklich sprühte für Optimismus und damit für mich auch so ein bisschen, ja, die absolut positive Seite dieses Landes charakterisiert. Die Menschen, die sich dann auch nicht unterkriegen lassen und die fest dran glauben, dass es hinterher wieder losgeht und man dann auch gemeinsam die Sache hier wieder voranbringen kann. Also ich bin geneigt und möchte mich gerne dem großartigen Optimismus von Franco Ferrarotti, einem der großartigsten Soziologen auch in Europa, anschließen.
Und das passt ja auch wunderbar zum italienischen Mantra dieser Tage. Andrà tutto bene, alles wird gut. Herr Seidelberg, vielen Dank.
Gerne.
Das war SWR Aktuell Weitwinkel mit unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seidelberg. Ich bin Petra Waldvogel, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek auf Spotify oder iTunes nachhören. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns auch über Ihre Bewertung.